Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 81 angekommen und nehmen auf am Donnerstag, dem 5. Februar um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern R-Ventures und Wenger Fieli. Hi Guy, wie geht's? Was sind heute die Themen?
Ja, hallo Max, geht sehr gut. Heute haben wir wieder ein paar spannende News. Das First Closing vom Constructor Capital Fund One mit 110 Millionen US-Dollar, dann den neuen Batch des Microsoft for Startup Accelerator Programms und zum Schluss in den News gehen wir auf 20 Jahre Venture Leaders ein und schauen da ein bisschen zurück. Im Schwerpunktthema gehen wir in die Tiefe des Swiss Venture Capital Reports 2026 ein. Dazu haben wir Thomas Heimann, ein Mitinitiator und Co-Autor vom Report, zu Gast. In der Hörerfrage beantworten wir, was eigentlich ein Founders Associate ist, und dann gehen wir zum Schluss, wie immer, auf die Transaktion der Woche ein. Bevor wir ab jetzt in die News einsteigen, Max, es geht heute extrem viel ab an den Börsen. Der KI-Boom scheint gerade ihre Kinder zu fressen oder beziehungsweise ja, seine Eltern hier zu kannibalisieren.
Ja, man sagt ja, glaube ich, schon, frisst seine Kinder. Das war ja das bekannte Zitat von Mark Andreessen. Wann hat er das gesagt? Vielleicht vor 15 Jahren. Software is eating the world. Und ja, und jetzt sehen wir etwas Ähnliches an den Börsen. Es ist nicht nur heute, es ist in den letzten Tagen, wenn man sieht, wie stark die Softwarefirmen eingebrochen sind. Das ist schon außergewöhnlich, solche Volatilität zu sehen. Und was war der Auslöser? Das war eigentlich ein neues KI-Tool namens Claude Legal und hat dort gesehen, wie schnell eben KI komplexe Aufgaben plötzlich übernehmen kann. In diesem Fall eben die Analyse ganzer Verträge, Gesetzestexte, man kann kombinieren, sehr einfach. Also man kann ganze Verträge raufladen und Claude Legal ist dann in der Lage, die entsprechende Interpretation daraus zu ziehen, indem es die richtigen Passagen nimmt, interpretiert. Das war schon sehr eindrücklich. Ich habe das selber beobachtet und war beeindruckt. Und das verunsichert natürlich jetzt die Investoren, weil viele Softwarefirmen dadurch jetzt ersetzbar wirken, das erste Mal. Man hatte bisher immer nur davon gesprochen und jetzt hat man das bei einer Anwendung exemplarisch gespürt gesehen und in der Folge eben fallen dann die Aktien stark. Man kann sagen, KI könnte eben Software zur Massenware machen, man Umsätze drücken, Substituierungen vornehmen und eben bestehende Geschäftsmodelle bedrohen. Und was man dann gesehen hat, die Gewinner sehen Anleger eher bei Firmen mit exklusiven Daten, Hardware, Energie- und Robotikunternehmen.
Das klingt ja durchaus spannend. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen präzisieren? Ich glaube, es sehen da nicht alle so tief rein, wie du dir das so genau mitverfolgt.
Ja, ich meine, klassische Softwarefirmen verkaufen die Lizenzen für Aufgaben, die KI nun schneller, billiger und teilweise besser auch erledigt, zum Beispiel mit Code schreiben, Verträge prüfen, oder? Das heißt, die Produkte werden dadurch austauschbar, also Modes, die bisher vorhanden waren, sind plötzlich eben nicht mehr vorhanden oder nicht mehr so breit. Und ja, wenn KI eben dann Mitarbeitende effizienter macht, brauchen Firmen weniger Lizenzen, das ist eigentlich die Kalkulation dahinter, oder eben gar keine Menschen mehr, sondern KI-Agenten. Und ja, gleichzeitig müssen Softwarefirmen viel in KI investieren. Das sieht man auch an den CapEx, die ja krass sind. Eben Google diese Woche wieder krasse CapEx, die man jetzt investieren möchte 2026. Sie verdienen damit aber noch kaum Geld. Also nicht nur Google, sondern ich spreche hier von Microsoft, von Meta, von Salesforce zum Beispiel. Das drückt natürlich dann auf die Gewinne. Und die große Frage ist ja, wer sind die Gewinner und was sind die Auswirkungen auch für die Startups, für die Venture Cases? Also ich denke, in Firmen mit exklusiven Daten, das ist sicherlich etwas, was spannend ist. Also wie wir wissen, das ist kein Geheimnis. KI ist nur so gut wie die Daten. Also private, nicht frei verfügbare Daten, zum Beispiel Finanzdaten, Gesundheitsdaten, Genomdaten, oder? Kann KI eben nicht einfach kopieren, dort sieht man eben noch große Modes. Dann Hardwarehersteller, was auch für uns spannend ist, weil Koyo zum Beispiel investiert ja in Deep Tech, wo Hardware ja fast immer eine Rolle spielt. Das heißt, KI braucht riesige Mengen an Chips, an Speicher, an Rechenleistung. Das heißt, man sieht dort eben hohe Nachfrage, steigende Umsätze oder Hardware, die man lange verteufelt hat, die lange gelitten haben und die haben plötzlich jetzt eine Renaissance. Das ist wirklich spannend. Und eben auch Energieunternehmen kommen wieder zurück. Also Rechenzentren für KI verbrauchen extrem viel Strom. Das heißt, man sucht dort effizientere Lösungen. Robotikfirmen, das ist auch interessant. Man sieht jetzt, KI macht Roboter flexibel, lernfähig und da entstehen ganz neue Märkte. Die große Frage ist jetzt für uns als Investoren, als VCs, was heißt das für unsere Startups? Was würdest du hier sagen auf die schnelle Gie?
Ja, ich meine, auf jeden Fall mal crazy, was da gerade abgeht. Ich meine, es sind gerade mal ein paar hundert Milliarden Börsenwerte einfach vernichtet worden in den letzten Tagen, sogar Trillionen, wenn man auf Deutsch spricht. Und ja, für uns VCs heißt natürlich unbedingt noch viel tiefer unter die Haube schauen und ja, das ist gerade das ist, ich meine, Claude kommt ja von Anthropic, von einem der sehr großen Playern. Es zeigt halt schon, dass eine Angst, die viele Investoren das ganze letzte Jahr und auch dieses Jahr stets mit sich tragen, wenn sie in KI investieren, ist, kannst du da nicht einfach ein großer schnell mal hinknallen und dann sind sie wie obsolet? Und da stellt sich natürlich eben schon die Frage. Und das heißt für mich, ja, die Daten noch viel genauer anschauen, sind die wirklich proprietär, können sie etwas damit machen, wenn sie keine Hardware-Komponente damit hat und nicht nur das Geschäftsmodell und vielleicht die Early Traction anschauen, sondern wirklich da tief einsteigen. What's the asset underlying of the company?
Ja, wir bleiben sicherlich dran und werden versuchen, bei unseren Investmententscheidungen diesen natürlich zu berücksichtigen. Gehen wir zu den News. Und zwar starten wir in der Schweiz VC-Szene. Die Zürcher Venture-Firma Constructed Capital hat ihr erstes Fundraising abgeschlossen und schließt Fund One mit 110 Millionen, stattlichen 110 Millionen US-Dollar. Der Fonds investiert in Seed- und Series A-Startups mit Fokus auf Deep Tech, Software und Ad Tech, also klarer Schwerpunkt auf Science First Cases, also Technologien auf dem Weg vom Labor in den Markt. Erste Investments laufen bereits unter anderem in das Schweizer Startup Qnami. Yagi, wie ordnest du diesen Fund ein? Was sagt uns ein 110 Millionen Dollar Fund mit klarem Science First Ansatz über den aktuellen Zustand des schweizerischen Deep Tech Markts?
Das ist auf jeden Fall ein extrem starkes Signal. Das darf man hier sicherlich mal deutlich erwähnen. Und es zeigt ganz klar auf, dass Deep Tech weiterhin definitiv LP-fähig ist, also investorenfähig, Investoren, die in Fonds investieren. Wenn der Zugang zu der Wissenschaft und den technischen Validierungen eben stimmt, dann zweitens finde ich spannend, Constructor Capital, die investieren bewusst früh, aber mit Tickets, die bis in die Series A-Größen reichen. Und das adressiert genau eine Lücke, die ja viele europäische Deep Tech Startups haben, genug Kapital, um den Übergang von der Forschung, also vom Labor an der Uni, zum wirklich skalierbaren Produkt zu schaffen. Und der Fonds passt in dem Sinne sehr gut in den Trend, dass Investoren wieder viel stärker auf Substanz, IP und echte technologische Differenzierung setzen.
Sehr gut, kommen wir zur zweiten News, die wir gesehen haben in den letzten Tagen. Microsoft for Startups Switzerland hat die dritte Kohorte seines KI Tech Accelerators bekannt gegeben. Insgesamt 11 Schweizer Startups, die in ganz unterschiedlichen Industrien KI-basierte Lösungen bauen, zum Beispiel Supply Chain, RegTech, Urban Planning bis zu Autonomous Delivery und Industrial Software. Das Programm läuft von Anfang Februar bis Mitte April und ist B2B fokussiert. Die Teams bekommen technische und kommerzielle Unterstützung, 1:1 Coaching sowie Zugang zu Azure und Azure KI-Infrastruktur. Microsoft positioniert sich damit sehr bewusst als Plattformpartner für produktionsnahe KI-Use-Cases, nicht nur als Cloud-Provider, ist noch wichtig, oder wie es Andrew Reid von Microsoft Schweiz formuliert, die Schweiz vereint starkes Talent mit sehr pragmatischen KI-Anwendungen und genau das spiegelt diese Kohorte wider. Die, wenn du dir die Liste anschaust, was sagt dir diese Kohorte über den aktuellen Reifegrad von KI-Startups in der Schweiz? Sind wir noch stark im Tooling-Layer oder siehst du hier schon klar vertikale, industriespezifische KI-Champions?
Ja, was mir hier auffällt, ist, dass es sind keine Startups mehr, die einfach AI, der AI-Willen machen, sondern es sind wirklich ganz klare Vertical-Use-Cases, die tief in reale Industrien eingehen, in die Supply Chain, RegTech, Infrastruktur, Manufacturing, Energy und auch Autonomous Delivery. Das spricht doch schon für den Reifegrad jenseits von Prototypen. Viele dieser Teams lösen sehr konkrete Painpoints, oft in regulierten oder komplexen Umfeldern, wo die Datenqualität, Integration und das Vertrauen entscheidend sind. Wir kennen natürlich auch einige der Teams sehr gut und verfolgen die auch schon seit längerem. Die Schweiz, die spielt hier ihre Stärken definitiv aus. Oder Microsoft Switzerland mit den Schweizer Startups ist weniger ein Consumer-Hype, dafür präzise industrielle AI. Das ist nicht immer hyperskalierbar wie bei einem SaaS-Tool, aber extrem relevant für zahlende B2B-Kunden.
Ja, solche Corporate Accelerators werden ja oft kritisch gesehen. Wo siehst du echten Mehrwert aus Investorensicht? Ist das der Tech-Stack, der Azure Lock-in, kann man sagen, der Go-to-Market-Zugang oder eher das Signal an Kunden und spätere VCs?
Ja, ich glaube, hier liegt der Mehrwert nicht primär in den Cloud-Credits, die hier ja auch gratis zur Verfügung gestellt werden von Microsoft. Das kriegst du heute überall relativ einfach. Der echte Hebel ist das Enterprise-Signal. Wer durch das Programm von Microsoft for Startups Switzerland oder ein ähnliches Programm geht, ja, das zeigt Kunden und Investoren, dass er Security, Compliance und Skalierbarkeit ernst nimmt und da mal jemand echt drauf geschaut hat. Ich kenne das Team von Microsoft, der Andrew, die Marusha und die anderen sehr gut und sie vernetzen die Startups intern bei Microsoft effektiv mit den relevanten Entwicklerteams, aber auch mit den Client-Facing-Teams, damit sie die Value Proposition schärfen und auch testen können. Also es ist ein echter Mehrwert, wenn ich das von außen schaue und auch mit den Teilnehmern, die ich von den letzten Kohorten schon drüber diskutiert habe. Für die Investoren ist das natürlich auch spannend, weil das Execution Risk ein bisschen gesenkt wird. Du siehst Teams, die nicht nur das Modell bauen können, sondern lernen, wie man KI in reale Kundenprozesse integriert. Und wenn ein Startup danach sagen kann, hey, wir laufen produktiv auf Azure mit klarer Architektur, Enterprise, Readiness und allen Zertifikaten, die wir benötigen, dann ist das oft der Unterschied zwischen einer Pilothöhle und den echten Rollouts.
Nur noch ein Blick auf eine Institution, die das Schweizer Startup-Ökosystem seit fast 2 Jahrzehnten prägt, nämlich Venture Lab. Anlässlich der Venture Leaders Generation Ceremony hat Venture Lab eine 20-Jahres-Bilanz präsentiert und die Zahlen sind beeindruckend. 630 Startups, 63 internationale Roadshows und über 9 Milliarden Franken an eingesammeltem Kapital. Was 2006 mit einer einzelnen Reise nach Boston begann, ist heute ein globales Programm mit Roadshows in Boston, Silicon Valley, London, Barcelona und München über 6 Technologievertikalen hinweg von Biotech, MedTech bis Fintech und Cleantech. Unter den Alumni finden sich Namen wie Get Your Guides, Candid, Climeworks oder Araris Biotech. Kurz gesagt, Venture Leaders ist nicht nur ein Förderprogramm, sondern eine Exportmaschine für Schweizer Tech. Guy, wenn du diese 20 Jahreszahlen siehst, wie ordnest du den Impact von Venture Leaders ein? Ist es primär ein Branding- und Exposure-Programm oder ein echter Performance-Treiber für das Schweizer VC-Ökosystem?
Ja, für mich ist Venture Leaders und Venture Kick ganz klar viel mehr als nur Sichtbarkeit und Branding. Der Mehrwert liegt darin, dass Gründer früh international denken müssen. Du wirst im Programm sofort aus der Komfortzone Schweiz rausgenommen und auch aus dem akademischen Setting. Und du wirst direkt mit Investoren konfrontiert, die globalen Benchmarks in Boston und im Valley, also im Silicon Valley, da interessiert sich niemand einfach für nationale Sonderlogiken, die jetzt im kleinen Schweizer Markt gerade gut passen. Das Programm wirkt deshalb wie ein Qualitätsfilter. Und nicht jedes Startup wird automatisch erfolgreich, auch wenn sie durch Venture Kick gelaufen sind. Aber viele kommen schneller zur Wahrheit, zum Markt, zum Pricing, zur Positionierung. wenn man sieht, welche Alumnis daraus entstanden sind, dann ist es kein Zufall, sondern doch das Ergebnis von konsequenter Internationalisierung von ganz am Anfang an beim Start des Unternehmens. Ich bin ja auch in der Venture Kick Jury und sehe dort ziemlich genau, wie die Firmen früh extrem gechallenged werden in den drei Stages von Venture Kick. Man muss schon sagen, Beat und Jordi haben hier ein echt starkes Programm aufgebaut, das von fast allen VCs mit Rang und Name unterstützt wird, die hier Zeit aufwenden, die Firmen ganz früh zu challengen und auf hoffentlich die richtige Bahn zu lenken, dass sie eben auch Venture Cases werden. Max, wenn du das aus Investorensicht betrachtest, was sagt dir das Venture Leaders Label heute? Und ist es ein echtes Signal für Qualität oder eher ein gutes Add-on ohne ja doch große Aussagekraft?
Gute Frage. Ich sehe es als starkes Frühindikatorsignal. Jetzt nicht eine Investmentthese per se, würde ich sagen. Wenn ein Team Venture Leaders durchlaufen hat, weiß ich, die Gründer haben gepitcht, sie wurden gechallenged, sie haben internationale Vergleiche erlebt und sind nicht daran zerbrochen. Das ist schon mal gut, das reduziert gewisse Execution Risks, vor allem im Go-to-Market. Aber ja, klar, am Ende zählen Traction, Technologie und im Team. Venture Leaders ersetzt keine Due Diligence, es sorgt nur dafür, dass eben Gründer besser vorbereitet in diese, die reinkommen. Und das ist für das gesamte Ökosystem extrem wertvoll.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Wir haben Thomas Heimann, Co-Autor und Mitinitiator des Swiss Venture Capital Report, zu Gast. Bevor wir aber zum Interview kommen, lass uns das kurz einordnen, Guy. Der Swiss Venture Capital Report ist für uns in der Schweizer VC-Szene so etwas wie der jährliche Reality-Check. Wir haben den Report wie jedes Jahr im Detail studiert und die Zahlen mit unseren eigenen Marktbeobachtungen abgeglichen und intensiv diskutiert. Also keine Pitch-Tech-Stories, kein Marketing, sondern nackte Zahlen. Wer investiert, wo fließt Kapital hin und wo eben nicht? Und der Report 2026 trägt den Titel, der Hoffnung macht Trend Reversal. Nach 2 Jahren Rückgang sehen wir wieder Wachstum, fast 24% mehr investiertes Kapital, insgesamt knapp 3 Milliarden Franken zurück auf dem Niveau von 2021. Auf den ersten Blick könnte man sagen, die Schweizer VC-Szene ist zurück, aber wie immer liegt die Wahrheit im Detail.
Ja, genau. Es ist kein klassisches Comeback, sondern eine doch eher selektive Erholung. Die gute Nachricht, das Fundament funktioniert. Frühphasenfinanzierungen, die sind aktuell auf Rekordniveau. Biotech hat neue Höchststände erreicht. ICT legt massiv zu. Die schlechte Nachricht, Later Stage, das bleibt unter Druck. Das ist immer noch das Schweizer Problem, das wir jetzt in den letzten Jahren oft gehabt haben. Exits sind immer noch doch eher selten und das Kapital, das konzentriert sich doch sehr stark auf wenige Runden, wenige Kantone und wenige Sektoren.
Was man auch klar sagen muss, dieser Markt ist wieder ein Investorenmarkt. Wir sehen mehr Runden über 20 Millionen Franken, aber gleichzeitig sinken die Mediane, besonders im Later Stage. Heißt übersetzt, Kapital ist zwar da, aber es ist deutlich disziplinierter. Wachstum allein reicht nicht mehr. Profitabilität und Exit Story rücken definitiv wieder stärker ins Zentrum.
Ja, und dann gibt's noch einen Punkt, der uns beim Lesen doch überrascht hat. Trotz all dem AI-Hype ist AI im Report noch kein dominanter Fundraising-Treiber oder Funding-Treiber. Es ist überall Thema, ja, aber noch nicht der Motor hinter den ganz großen Volumen. Das zeigt ziemlich gut, wie groß die Lücke zwischen öffentlichem Narrativ und realer Kapitalallokation aktuell aussieht.
Ja, gleichzeitig sehen wir auch, dass eben große Schweizer Corporates eher Zuschauer bleiben, während internationale Investoren in einzelnen Top-Runden präsent sind, fehlt es im breiten Markt an strategischem Wachstumskapital, vor allem für Late-Stage-Firmen, die eigentlich reif sind für den nächsten Schritt.
Ja, ich würde sagen, unser Fazit: Der Schweizer VC-Markt ist gesund, aber nicht euphorisch. Er wächst wieder, aber kontrolliert. Qualität schlägt Quantität. Und die nächsten 1 bis 2 Jahre werden entscheiden, ob aus dieser Trendwende ein neuer Zyklus entsteht oder ob wir in einer verlängerten Übergangsphase bleiben.
Ja, genau deshalb ist dieser Report so wichtig. Er zeigt nicht nur, dass sich etwas bewegt, sondern wie und wo.
Und um diese Einordnung noch besser zu verstehen, freuen wir uns sehr, heute einen der Köpfe hinter diesem Report bei uns zu haben. Thomas Heimann, Co-Autor und Mitinitiator des Swiss Venture Capital Reports. Ich habe gestern und heute extrem viele positive Rückmeldungen und Posts zum Report gesehen, nicht nur wegen den Zahlen, sondern auch wegen der Struktur und des Detaillierungsgrads. Deshalb freut es mich besonders, dass du dir heute Abend Zeit nimmst, um mit uns tiefer in den Report einzutauchen. Herzlich willkommen, Thomas Heimann.
Vielen Dank. Bin gerne dabei und gebe Auskunft. Danke.
Super. Starten wir doch gleich mit dem Deep Dive. Und zwar mit dem Titel. Dieser lautet Trend Reversal. Was war für euch der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, dass es mehr als nur ein statistischer Bounce ist?
Die Zahlen zeigen, dass das Volumen ja um ein Viertel gestiegen ist. Und wir haben aufgrund, nicht nur aufgrund des Volumens, sondern auch aufgrund der Rundenanzahl, die doch auf einem sehr hohen Level sich befindet, ist es für uns nicht nur eine einmalige Sache, sondern wir sehen ein breit abgestütztes Fundament im Sinne von, wir haben Rekordvolumen, wenn es zu Frühphasenfinanzierung kommt. Man sieht dort doch eine gestiegene Risikotoleranz. Es zeigt eine gute Pipeline von Firmen, die heranwachsen und auch finanziert werden. Und es zeigt auch die Stärke der Schweiz. Das ist die Wissenschaft, das Deep Tech-Thema an unseren Universitäten, also auch die Seed-Finanzierungen, also ganz in der frühen Phase, die hielten guten Zuspruch. Und das gibt uns Zuversicht, dass es nicht nur irgendwie ein Ausreißer ist nach oben, sondern dass es auch zeigt, wie fundamental und breit das Schweizer Ökosystem abgestützt ist.
Ja, das hoffen wir natürlich sehr, dass es eben wirklich ein Reversal ist. Und mit 24% oder 23,9% um genau zu sein, mehr investiertes Kapital, ja, bei mehr oder weniger stabiler Rundenzahl. Das heißt ja, größere Tickets und stärkere Konzentration. Sind Investoren dementsprechend heute risikoaverser oder mit was hat das zu tun?
Es ist ein bisschen zweischneidig, oder die Zahlen. Man hätte jetzt das Gefühl, es wäre mehr Konzentration, entsprechend größere Runden, einige wenige. Es ist aber in der Tat so, dass es eigentlich eine Breite ist, weil die Rundenzahl ging ja nur -1% zurück, die Volumen doch 24%. Und wir haben letztes Jahr 5 Runden über 100 Millionen gesehen, 31 Runden über 20 Millionen und das sind Rekordwerte. Und wir sehen auch eine Vielzahl von Runden, die zwischen 2 und 10 Millionen abgeschlossen werden. Der Median ist leicht zurückgegangen, das hat aber damit zu tun, dass die Biotech-Investitionen eher auf Early Stage ausgerichtet waren. Das ist auch eine Besonderheit, das haben wir so noch nie erlebt, Early Stage Biotech. Normalerweise sind wir angewiesen auf die Late Stage Biotechs. Mhm. Dieses Jahr war es umgekehrt, es sind die Early Stage Biotechs, 7 davon sogar innerhalb von Top 10. Das ist schon erstaunlich. Und das hat dazu geführt, dass die Runden Größen eher etwas zurückgekommen sind, aber jetzt nicht extrem dramatisch. Und das lässt sich eben erklären, dass wir vor allem im Biotech sehr stark in der Frühphase waren.
Ja, Early Stage auf Rekordniveau, das ist ja schon mal spannend, aber eben die Later Stage etwas unter Druck. Mhm. Ist es ja ein temporäres sozusagen Liquiditätsproblem oder ein bisschen strukturelles Thema im Schweizer Markt, dass wir einfach viel besser sind im Early-Stage-Financing und dann in der Later-Stage nicht mehr nachziehen können? Und vielleicht, wenn wir das einordnen im Vergleich zu den Jahren 21, 22, wo ja extrem viel Kapital investiert wurde, war das damals ähnlich oder ja, wirklich auch anders?
Wir haben eben auch bei den Later Stage Runden immer ein bisschen Sorgenfalten, vor allem wenn wir eben schauen, so zwischen 10 und 20 Millionen, das ist immer so ein bisschen der Bottleneck. 9% aller Runden werden dort abgeschlossen. Das ist der kleinste Anteil am Gesamten, oder? Über 20 Millionen sind sogar 11% der Runden. Unter 10 Millionen ist der große Teil, oder? Und immer in dieser Scale-Up-Phase, da haben wir nach wie vor ein Issue und den gilt es anzugehen. Auf der anderen Seite, oder? Meine, die Late-Stage-Runden waren natürlich sehr hoch während Covid, auch auf rekordhohem Level, getrieben durch Digitalisierungstrend, getrieben durch auch große Finanzierungen im Bereich von Cleantech beispielsweise, die jetzt nicht stattgefunden haben. Aber es ist schon so, also es ist generell die Later-Stage-Runden, die sind halt aufgrund unserer Gegebenheiten, wir haben größtenteils die Fonds, die es in der Schweiz gibt oder auf die Schweiz fokussiert sind, die sind im Early-Stage, Seed-Early-Stage-Bereich, die ganz großen Fonds, mit Ausnahme vielleicht von Swisscom Ventures oder Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank, die sind als große Fonds auch stark in der Schweiz involviert. Aber sonst ist es halt relativ schwierig, Late-Stage-Runden zu finanzieren. Natürlich, Ausländer können in die Bresche springen. Das braucht natürlich immer ein bisschen mehr Aufwand, es braucht mehr Zeit, um eben Ausländer zu gewinnen. Aber oder auch eben, man muss gut vernetzt sein, um an ausländische Investoren ranzukommen. Und man muss auch eines sehen, wenn wir ein besseres lokales Ökosystem noch hätten, mit mehr lokalen Venture-Kapitalisten, die eben auch lokal investieren können, würde es einfacher gehen, weil wir hätten mehr Gewissheit, als wenn wir uns auf ausländische Investoren verlassen müssen, weil die investieren einfach opportunistisch. Die sagen mal, ja, ich mache mal, das spielt mir keine Rolle, ist es in den USA, ist es in der Schweiz, ist es in Asien. Wir müssen strategische VCs haben, die eben auch immer pro Jahr 2-3 Investments machen und auch größere. Und das würde dem ganzen Ökosystem helfen. Aber wir sind zuversichtlich, wenn wir jetzt natürlich schauen, wie viel Early-Stage-Zuwachs war. Diese Early-Stage-Runden werden hoffentlich auch mal zu Late-Stage-Runden. Und von dem her, in dieser Verlagerungsthematik werden wir auch mehr Late-Stage-Runden sehen. Der andere Aspekt vielleicht noch, hat natürlich mit der Risikoversion etwas zu tun, also größere Beträge, die vielleicht nicht gesprochen wurden. Vielleicht gab es auch eher Exits dafür, oder? Weil in dieser Phase schaut man sich natürlich rum, manchmal muss man verkaufen, ist dann vielleicht ein Fire Sale auch darunter oder ein Verkauf an einen anderen Private Equity Investor. Aber das könnte auch damit zu tun, eben, dass es ein bisschen mehr Exits gegeben hat, dafür weniger Late Stage Runden.
Ja, die verflixten Early Exits, die sind gut für die Gründer, wenn sie dann eben doch so 20, 30, 40 Millionen reinspielen, aber für uns VCs eigentlich nicht wahnsinnig gut. Und kennen wir ganz, ganz gut das Thema Later Stage Investoren, ja. Bitte mehr von unserer Art, die ja, Series A, Post-Series A investieren und auch große Schecks schreiben und die Firmen weiterziehen. Gehen wir mal zum Thema KI, das in aller Leute Munde. Im Report, da relativiert ihr das explizit. Warum sehen wir trotz medialer Dominanz, und alle sprechen darüber, wir sind wirklich top in KI, in der ETH, in der Umsetzung, ja, in der ganzen Schweiz. Wieso ist es noch kein KI-Superzyklus in realen Funding-Zahlen hier in der Schweiz?
Man kann vielleicht mit der guten schweizerischen Bescheidenheit argumentieren. Wenn wir schauen, ich meine, schlussendlich in den Finanzierungsrunden bei den Firmen, da ist sehr wohl die AI prominent vertreten. Heutzutage ist ja jeder irgendwo im AI irgendwo aktiv. Wir sehen das an Beispielen aus den Top 20. Wir haben Auterion, wir haben Neurokonzept, Haya Therapeutics, die auf Basis AI forscht und entwickelt. Also es gibt sehr wohl Beispiele, die AI verwenden und applizieren. Und ich denke, es ist vielleicht nicht der extreme Boom nach AI, aber es hat auch in der Schweiz oder vor allem auch bei den Deep Tech Startups seine Verwendung. Und wenn wir schauen, die Schweiz hat im Deep Tech Bereich eine der höchsten Konzentrationen von Finanzierungen. Das wurde ja im letzten Startup Radar von Startup Ticker auch herausgeschält. Das war 60% in dieser Größenordnung. Dieses Jahr war es vielleicht 40-45% vom Anteil Finanzierungsvolumen an Deep Tech Firmen. Also da sind wir weltweit gesehen sehr, sehr gut und vorne mit dabei. Und ich glaube, das ist auch das, was die Schweiz extrem ausmacht. Oder wir, auf der anderen Seite eben, haben wir eben auch kapitalintensive Bereiche. Wir sind weniger in Consumer Goods aktiv. Das hat dann aber wieder die Kehrseite der Medaille. Wir brauchen eben viel Kapital. Und dieses Kapital hat ein Schweizer Investor nicht in der Tasche oder wollen es noch nicht ausgeben. Sie hätten es vielleicht in der Tasche, aber es ist noch nicht für Venture Capital markiert. Deswegen sind eben auch letzten Endes wieder die Anteile von ausländischen Kapitalgebern so hoch. 20-30-70% oder stammt ja aus dem Ausland.
Ja, und vielleicht ist es ja auch ein bisschen in der Natur der Frage, in welches Vertical sie sich einordnen. Wenn jetzt da ein AI-Vertical gegeben wäre, würden vielleicht sogar ein paar Biotechs, AI in Life Science sich in dieses Vertical einspielen. Also ich sehe da, vielleicht ist es doch gar nicht so schlimm, gar nicht so wenig, nicht Superzyklus, sondern eigentlich ja, alle haben gefühlt AI auf ihrem Pitch-Deck und dementsprechend wird da vielleicht, würden einige Firmen sich anders positionieren. Und jetzt hast du vorher angesprochen, es hat mehr Runden über 20 Millionen, aber ein sinkender Median insgesamt im Later Stage sogar um 47%. Ist es eine Neubepreisung von Wachstum? Und wachsen die Firmen langsamer heute? Oder vielleicht auch mal ganz anders, benötigen die Firmen eben dank den Technologien auch viel weniger Kapital?
Eine gute Frage. Es dürfte aber in diesem Fall, in diesem Jahr wirklich an den Biotech-Unternehmen liegen. Weil der große Rückgang beim Median war vor allem den Biotech-Unternehmen geschuldet, die letztes Jahr ein extremes Wachstum bei den Early-Stage-Runden hatten. Das haben wir so eben noch nie gesehen, dass sehr viel Kapital eben in Frühphasen dort investiert worden ist. Und das hat dazu geführt, dass das gesamte Median und vor allem eben Later-Stage, wir hatten in der Vergangenheit immer Later-Stage-Biotech, war immer vorneweg. Das ist komplett anders jetzt und das hat den Einfluss dazu geführt, dass eben diese Zahlen zurückgekommen sind. Aber ich glaube, es ist nicht Grund zur Besorgnis. Hier würde ich jetzt nicht von einem Trend sprechen. Da gehe ich davon aus, dass sich das korrigieren wird und wir in den nächsten Jahren wieder der Median wieder steigen wird. Generell oder sehen wir über die Zeit einen steigenden Median. Wenn ich schaue, das war vor 5-7 Jahren, war das vielleicht um die 1,5 Millionen pro Finanzierungsrunde. Der ist aktuell bei 2,5 Millionen, war letztes Jahr bei 3. Da sehe ich eigentlich stetigen Zuwachs. Und das ist das Schöne am Ökosystem in der Schweiz. Wir haben eine große Breite, verschiedene Sektoren. Wir haben gesprochen von den Verticals. Das ist sicherlich auch eine Stärke des Ökosystems. Wir sind resilienter gegenüber Schwäche, also wenn es mal bis nach den Kapitalmärkten rumpelt. Es geht nicht so schnell hoch, oder wir haben nicht gleich die Rekordwerte plus 200% oder so, oder wir gehen halt mal dann ein Viertel rauf oder 50% rauf, das sind ja schöne Zahlen, aber gehen auch vielleicht dann nicht runter gleich um die Hälfte. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir sehr breit abgestützt sind und doch 350 Runden pro Jahr. Dann kommen vielleicht noch ein paar Runden hinzu, die nicht annonciert wurden, obwohl wir 85% von den Runden die Zahlen wissen. Also schon mal eine gute Zahl und das ist sehr hoch. Und auch von den Volumen sind wir sicherlich recht gut mit dabei mit der heutigen Abdeckung.
Vielleicht auch so eine Zwischenfrage, du hast gerade erwähnt, eben von vielen Runden, da kennt ihr die Größe. Wie validiert ihr das? Ich meine, häufig sieht man, hey, es ist Equity- und Debt-Finanzierung, ja. Dann kommt noch ein bisschen Grant dazu. Wie nehmt ihr das auseinander, wenn man mal unter die Haube schauen darf?
Ja, es hat mir seit Jahren eine konsistente Methodologie an. Wir nehmen keine reine Debt rein, keine Grants. Das machen andere ganz anders. Wir schauen wirklich Equity, oder wenn es ein Convert ist, muss es eine Zwangswandlung beinhalten. Also es geht wirklich um Equity, wir wollen reines Risikokapital analysieren. Da sind wir immer treu geblieben, es ist also extrem wichtig. Deswegen ist der Aufwand für diesen Report und auch eben die Annoncierung jeder Medienmitteilung quasi, oder es ist ein bisschen ein Wettbewerb entbrannt in den letzten Jahren. Jeder will auf Startup-Ticker seine News publiziert sehen. Und wir schauen das dann eben genau an, nehmen das voneinander, sprechen mit den Gründern oder auch mit den Investoren, wenn sie darüber was sagen können. Wir lassen nicht locker, wir gehen in die Handelsregister. Also da wird jeder Stein auseinandergenommen. Wir wollen wirklich sehen, hat die Runde stattgefunden. Sei es eine Runde von 500.000, sei es eine Runde von 20 Millionen, das wird alles angeschaut. Man glaubt es nicht. Und es ist so ein kleines Team, aber trotzdem über die Jahre. Und natürlich, wir kennen mittlerweile eben viele im Ökosystem, und auch wir behalten ja auch vertrauliche Runden. Dieses Jahr waren es rund 70, 80 Millionen, glaube ich, um diese Größenordnung. Es ist uns wichtig, man könnte jetzt sagen, auf 3 Milliarden spielt das nicht so eine Rolle, aber eben wir sagen, wir wollen eben diese Runden auch mit berücksichtigt haben. Teilweise dürfen wir sie also sogar publizieren, ohne den Betrag zu nennen, weil aus dem Kleinen steht vielleicht auch mal was Großes. Und deswegen hat der Report eine Wichtigkeit, eben, dass er ganzheitlich darüber berichtet, konsistent in der Methodologie. Und wir schauen auch wirklich, ist die Operative in der Schweiz? Also ist nicht nur irgendwie ein Briefkasten hier. Wir schauen wirklich, und dank dem Startup-Ticker-Team, die natürlich viele Interviews pro Jahr machen, das sind die besten Deal-Scouts, die es gibt eigentlich. Ja, bekommt man das mit über, wo die Firma, was wo entwickelt wird, ist wirklich auch operativ hier jemand vor Ort. Und dann wird er knallhart rausgeworfen. Natürlich gibt es immer so Grauzonen, aber mit konsistenter Methodologie über die Jahre entwickelt man auch ein gewisses Gefühl.
Ja, mega spannend, ja, dass du da ein bisschen Einblicke gibst. Ich meine, das machen wir ja bei Burnrate jeden Monat in den Transaktionen des Monats, ein bisschen im kleineren Format. Also da ist immer ein gewisser Aufwand dabei, und mega spannend, was ihr da macht. Springen wir ein bisschen vorwärts. Exits. Es hat doch einige gegeben, aber sind immer noch ein bisschen rar. Einige, also waren extrem gut. Wir hatten ein paar Unicorn-Exits, auch ein paar 100-Millionen-Runden. Aber was blockiert die Exits aktuell stärker? Das ist ein Thema, das haben wir sehr oft auch auf Burnrate. Sind es Preisvorstellungen von den Gründern oder Verkäufern? Oder ist es die Käuferseite? Hast du ein Gefühl dazu?
Eben, du hast es erwähnt, es hat sicherlich einige größere Transaktionen gegeben, über 100 Millionen. Und wenn wir das abschätzen können, auch ein historisch gesehen hoher Wert. Ist natürlich, Bewertungen sind immer schwierig bei Exits. Wir haben diese Analyse auch schon gemacht. Und es war halt schwierig, weil nicht alles oder vielleicht etwa ein Drittel, heutzutage etwas mehr, über Venture-Fonds finanzieren, und die Fonds, die haben natürlich ein Interesse, das zu announcen. Bei Corporates ist es ein bisschen schwieriger, die sagen einem keine Zahlen. Bei Ventures, da geht es darum, um Track Record zu zeigen, da ist die Bereitschaft besser, etwas zu annoncieren. Und was auch interessant war, oder, es sind doch auch die 4 größten Exits, die wir kennen und Zahlen publiziert worden sind, da waren mindestens ein Schweizer Investor mit dabei. Und das ist doch auch sehr eine Meldung wert, weil dieses Geld, und das ist das Gute daran, wird zumindest ein Teil davon auch wieder in neue Startups investiert, oder Investoren werden es reinvestieren in eine nächste Generation von Fonds. Das vielleicht ein bisschen zu den guten Aspekten. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, sind die Exits nicht auf dem Level, wie wir das auch schon gehabt haben. Da fehlen ein paar. Es hat auch damit zu tun, dass die Schweizer Corporates eher abseits stehen. Also das ist noch erstaunlich, wenn man es vergleicht. Oder im Ausland, aus den USA, aus Europa, da gibt es ist die Mehrheit, die als Käufer auftritt. Und Schweizer sind abwesend. ist ein bisschen das Gleiche wie bei den Finanzierungsrunden, da sind wir eben auch von den ausländischen Kapitalgebern und hier von den ausländischen Käufen abhängig. Hat damit zu tun, dass wir auch nicht die Kultur haben beim Corporate Venture. Wir haben etablierte Corporate Ventures. Es gab so auch mal vor etwa 7-8 Jahren einen Aufschwung in diesem Bereich. Man hat Einheiten gegründet. Einige sind schon wieder verschwunden. Man hat auch nicht die Zeit gehabt und hat das Gefühl gehabt, ja, das ist ein bisschen ähnlich wie in anderen Geschäftseinheiten. Aber der Venture braucht Geduld. Man muss auch lernen können. Lernen können bedeutet eben auch Zeit haben und das geht nicht über Nacht und ich glaube, da hat man sich ein bisschen eine falsche Illusion gemacht und falsche Erwartung gehabt und das sieht man jetzt auch ein bisschen, dass eben die Schweizer einfach außen vor bleiben und das hat sicherlich einen Einfluss, wenn ich ja halt auch hier lokal kaufen könnte und diese Käufer hätte, dann würde es vielleicht auch einfacher gehen. Egal, ist auch bei den Finanzierungsrunden so, oder? Und ich denke, wenn wir die Umfrage anschauen, was die Investoren, die Befragten, es waren ja etwa 115, die wir befragt haben, darüber meinen, die gehen davon aus, dass die Exits steigen werden, dass die Bewertungen steigen werden. Man kann jetzt sagen, ja, die Venture Capitalisten sind Daueroptimisten. Das ist natürlich auch so. Das gehört zur Berufsgattung dazu. Sonst würde man nicht in Chancenkapital, ich sage jetzt nicht Risiko, sondern Chancenkapital investieren. Aber trotzdem, oder wenn man das über die Zeit anschaut, ist man doch optimistischer, auch für die kommenden Jahre.
Ja, spannend, hoffen wir natürlich. Und vielleicht noch eine kurze Frage zu neuen Formaten. Letztes Jahr hast du ja auch den VC Capital Rendite Report mit ins Leben gerufen. Ein sehr wertvolles und wichtiges Puzzleteil für unser VC-Ökosystem, gerade im Fundraising. Gibt es da noch ein neues Format, auf das wir dieses Jahr warten dürfen? Oder was steht da noch im Raum?
Also wir haben das letztes Jahr lanciert zum Ende des Jahres. Da ist das Ziel, dass wir das jedes Jahr wiederholen werden, weil dann gibt es eine Zeitreihe, man sieht dann die Entwicklung gut oder von diesen Returns, weil wir da ja auch eine Art Fund-of-Fund simulieren, also mit echten Daten zeigen, wie könnte auch eine Pensionskasse und ein institutioneller Investor mit keinen Ressourcen diversifiziert in Venture-Kapital investieren. Das werden wir fortfahren, diese Studie. Das dann auch eben braucht ein bisschen seine Zeit, ist wie bei den Finanzierungsrunden, aber ist so ein letztes Piece, um eigentlich zu zeigen, wir haben dann eben einerseits die Investments, die wir rapportieren, wir haben die Exits, die wir rapportieren und wir haben die offenen Fonds. Das ist auch ein Thema im Venture Capital Report. Diese Fonds und all die Namen und in welcher Phase, wie groß, das alles aufgeführt, ist auch auf der Webseite von startupdick.ch auffindbar. Und jetzt eben noch die Fund Return Studie mit der Universität Basel. Das garantiert auch, oder ist wichtig, Verlässlichkeit. Die Leute rapportieren die Zahlen, wenn es an eine vertrauliche Stelle geht. Man sieht nicht dahinter, wir publizieren das nur pauschal. Und das ist uns wichtig, da vorwärts zu machen. Und auf der anderen Seite oder haben wir auch letztes Jahr eine Private Market Studie herausgegeben, die etwas mehr nicht nur über Venture Capital, aber unter anderem auch Venture Capital anschaut, denn es ist auch wichtig für institutionelle Investoren. Das ist unser Ziel. Wir wollen die Transparenz der Asset-Klasse erhöhen. Auch Ausbildung ist ein Thema. Da machen wir Workshops. Das kommt auch wieder. Also wir setzen auf vertraute Formate, auf etablierte Formate. Dann kann man das eine oder andere, dort kann man noch ein bisschen ausbauen. Und der Venture Capital Report kommt auch wieder Mitte Jahr. Es gibt wieder VCs on Stage. Da gibt es auch Überlegungen, dass man vielleicht auch internationale Investoren einladen könnte, um da auch zu lernen von internationalen Investoren. Denn es wäre auch schön, oder wir haben Beispiele von internationalen Investoren, die ein Office in der Schweiz haben, wenn die noch ein bisschen mehr eben nicht nur opportunistisch investieren würden, sondern auch lokal die Gegebenheit noch besser kennen würden, die Investorengemeinschaft kennenlernen würden, dann hilft das dem gesamten Ökosystem. Und deswegen, oder wir wollen nicht nur Heimatschutz betreiben, wir sind ein Schweizer Verband, stehen für die Schweizer Szene ein. Das ist wichtig. Wir wollen ja eben mit diesen Formaten neue Venture-Capitalisten gewinnen als Mitglieder, aber natürlich auch vernetzen mit dem Ökosystem, eben auch mit den Investoren, mit den LPs. Und da gehören eben dann auch die Ausländischen hinzu. Und wir arbeiten sehr stark eben mit Swiss Startup Association zusammen, mit den Startup Days, Startup Nights, mit der Investoren, auch der Deep Tech Nation Foundation. Das ist ganz wichtig, weil die, und da bin ich auch involviert und berate da, weil es eben darum geht, um die Schnittstelle zwischen den Investoren, einerseits eben die Investoren, die GPs, die Venture Kapitalisten, die Fondsmanager, und auf der anderen Seite die LPs, wie bringt man die Themen rüber, damit es in eine Sprache gesprochen wird, die auch eine Pensionskasse versteht. Da klaffen teilweise die Lücken sehr stark, vom Wissensstand natürlich, das ist normal, aber auch eben, wie man sich darstellt. Und deswegen sind so Formate wie VCs on Stage halt auch dazu da, einerseits Visibilität zu schaffen, was gibt es überhaupt, wo ist wer tätig, auf der anderen Seite eben auch Ausbildung zu betreiben, und da braucht es noch so ein Community-Building untereinander, auch bei den Pensionskassen, bei Family Office, die Wealth Individuals, die heute schon investieren, aber da, ja, man macht, da macht einer etwas, am anderen Ort macht einer etwas, aber es ist noch nicht so koordiniert. Und wenn wir da noch so ein bisschen eine Plattform erarbeiten könnten, wo man unter sich ist, sich austauschen kann, sich mit Managern verknüpfen kann. Da sind keine Eintrittsbarrieren, sondern man kann frei von der Leber miteinander diskutieren, sich austauschen. Und ich glaube, auch Erfahrungsaustausch führt dazu, dass man mit der Zeit lernen kann. Aber auch da, eben wie gesagt, Lernen braucht Zeit, geht nicht über Nacht, aber wir bleiben dran.
Man träumt immer davon, das Blatt und das Kopfkissen, und dann weiß man es am Morgen.
Genau.
Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit heute Abend und für die tiefen Einblicke in den Swiss Venture Capital Report und natürlich alle anderen Themen, die wir besprochen haben. Man spürt definitiv, wie viel Arbeit, Präzision und Überzeugung in diesem Report steckt. Vielen Dank fürs Teilen deiner Perspektiven und natürlich auch fürs Mitgestalten dieser Transparenz im Schweizer VC-Markt. Das ist enorm geschätzt von unserer Seite.
Ich danke dir und euch für die Initiative.
Die heutige Hörfrage kommt von Julian aus Thun. Er fragt, was ist eigentlich ein Founder Associate? Der Titel taucht aktuell in fast jedem Startup-Jobportal auf. Das ist mir aufgefallen. Von sehr frühen Teams bis hin zu gut finanzierten Series A und Series B Startups, und trotzdem bleibt oft unklar, was sich wirklich dahinter verbirgt. Ist das eine moderne Assistenzrolle, ein strategischer Sparringspartner oder einfach jemand, der den Foundern den Rücken frei hält, weil alles gleichzeitig gemacht werden muss, also Hiring, Fundraising, Produktinvestoren, Team und so weiter und so fort. Genau das wollen wir heute auseinandernehmen. Vielen Dank, Julian, für die spannende Frage. Jagi, ganz grundsätzlich, was ist ein Founder Associate und warum sehen wir diese Rolle plötzlich so häufig?
Ja, im Kern ist der Founder Associate die rechte Hand des Gründers oder der Gründerin. Die Rolle entsteht fast immer aus Zeitknappheit. Gründer, die sind der Engpass im Unternehmen. Zu viele Meetings, zu viele Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und sie haben auch viel zu viele offene Baustellen auf einmal. Der Founder Associate, der hilft dabei, diesen Engpass zu entschärfen, indem er Projekte koordiniert, Themen priorisiert, Informationen bündelt und Dinge selbstständig vorantreibt. Deshalb sehen wir die Rolle heute in fast allen Phasen, von sehr früh bis deutlich später.
Ja, und wo liegt für dich der entscheidende Unterschied zwischen einem Founder Associate und einer klassischen Assistenz? Und ab wann wird die Rolle wirklich interessant?
Ja, der Unterschied, der liegt hier bei der Verantwortung und im Denken. Ein Founder Associate, der arbeitet nicht nur zu, sondern der soll mitdenken und mitdenken dürfen. Er stellt kritische Fragen und übernimmt auch sogenannte Special Projects, die ihm die Gründer zuspielen. Zum Beispiel Investoren-Updates, Marktanalysen, interne Prozessoptimierungen oder die Vorbereitung von Board-Meetings. Das braucht auch immer viel Zeit und muss extrem gut gemacht werden, sonst wird man vom Board am Kragen genommen. Wirklich spannend wird es dann aber ab dem Moment, wo die Person nicht mehr nur organisiert, sondern inhaltlich mitprägt. Dann wird der Founder Associate zum Sparring-Partner und bekommt extrem tiefe Einblicke in die Strategie, Finanzierung und Führung. Aus Investorensicht, Max, wann ist ein Founder Associate für dich ein echter Mehrwert und wann eher ein Warnsignal?
Ja, das ist eine faire Frage. Ein klarer Mehrwert ist die Rolle dann, wenn sie eben ganz bewusst eingesetzt wird, mit klaren Prioritäten, direktem Zugang zu den Foundern und echten Lern- und Verantwortungspaketen. Ich finde es ein bisschen problematisch, wenn der Founder Associate zum reinen Mädchen für alles wird, ohne Fokus und ohne Entwicklungsperspektive. Das haben wir auch schon gesehen. Die besten Founder Associates sehen wir später oft als Chief of Staff. Das sieht man immer wieder. Also frühe Führungskräfte oder sie gründen dann eben selbst später. Schlechte Rollen erkennt man daran, dass niemand genau sagen kann, wofür diese Person eigentlich verantwortlich ist, weshalb sie überhaupt da ist, oder? Also ich finde, Chief of Staff kommt dem schon relativ nah. Ich glaube, Founder Associate ist so eine Vorstufe von Chief of Staff. Jetzt müssen wir natürlich noch klären, was macht ein Chief of Staff, aber das schlage ich vor, machen wir dann ein anderes Mal und kommen zu den Deals der Woche.
Ja, sonst sind wir wieder beim Interkontinentalflug. Auch letzte Woche haben wir natürlich einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir für euch hier kurz zusammengefasst.
Unsere erste Transaction der Woche kommt aus dem Bereich Medical XR. Orama VR hatte eine Late-Seed-Finanzierungsrunde über 4,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Big P Ventures und Ericurious, wie sie angeführt, ebenfalls beteiligt sind, bestehende Investoren wie das Forschungszentrum Fourth ICS, Startech Ventures sowie der Angel-Investor Thanos Papangelis. Neu hinzugekommen sind unter anderem Sof Medica Ventures sowie Lars Rasmussen, Mitgründer von Google Maps. Die Finanzierung besteht aus Equity und Wandeldarlehen.
Ja, Orama VR ist ein Unternehmen mit Sitz in Genf und weiteren Standorten in Kreta, Griechenland. Das Unternehmen entwickelt eine sogenannte Computational Medical Extended Reality Plattform. Dabei handelt es sich um medizinische XR, also Extended Reality Software, die künstliche Intelligenz, medizinisches Fachwissen, digitale Zwillinge und Echtzeitanalytik mit immersiven Technologien kombiniert. Die Anwendungen richten sich an medizinische Ausbildung, Operationsplanung, Navigation sowie Rehabilitation und Therapiezentren.
Das Kernprodukt ist eine KI-basierte Programmsuite, mit der medizinische XR-Simulation erstellt, publiziert und genutzt werden können. Die Software kann auf Standard-Hardware eingesetzt werden und wird klinisch evaluiert. Der Einsatz der Plattform soll ein medizinischer Skillgewinn von 32%, sagen sie, sowie eine Reduktion von Fehlern um bis zu 80% erzielen. Die Lösung wird in über 10 Ländern bereits eingesetzt und zählt mehr als 30 B2B-Kunden.
Ja, und dazu gehören unter anderem Roche, das Inselspital in Bern, sowie wie das Universitätsspital in Genf. Der Fokus der kommerziellen Nutzung liegt auf Trainings- und Simulationsanwendungen für medizinisches Fachpersonal.
Ja, das Kapital wird für den Ausbau der Produktentwicklung sowie der Vertriebsaktivitäten eingesetzt. Parallel zur Finanzierung hat Orama VR Jan Grund-Pedersen als Chief Business Officer ernannt. Er bringt Erfahrung im Aufbau kommerzieller Strategien für medizinische XR-Lösungen mit.
Ja, von der MedTech zur Workforce Learning. Cholet AI mit Sitz in Lausanne hat eine Finanzierungsrunde von über 3 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wird von Ace Ventures angeführt mit der Beteiligung von The House Fund und Fund F. Das Kapital soll für den Ausbau von Enterprise Deployments, Teamwachstum, die Expansion in die USA sowie die Weiterentwicklung der Plattform verwendet werden.
Cholet AI ist eine KI-native Lernplattform für Unternehmen und adressiert den Bedarf nach praxisnaher aktueller Weiterbildung im Kontext von KI-Einführung. Die Plattform basiert auf einem agentischen Lernansatz, kann man sagen, und liefert personalisierte, kontextabhängige Trainings. die auf den jeweiligen Rollen, Tools, Workflows und unternehmensinternen Materialien der Nutzer aufbauen.
Das Unternehmen wurde von zwei ETH-Absolventen aus dem Labor Machine Learning for Education gegründet. Scholle ist ein Spin-off aus den Forschungsarbeiten an der EPFL und der University of California, Berkeley, und überträgt akademische Forschung in eine kommerzielle Enterprise-Lösung.
Ja, im Unterschied zu klassischen statischen Kursformaten setzt Scholle AI auf kurze interaktive Lerneinheiten, die sich in Echtzeit an Fortschrittrolle und Aufgaben der Lernenden anpassen. Ein zentraler Anwendungsfall liegt laut Unternehmen darin, Mitarbeitenden konkret zu vermitteln, wie KI in ihrem jeweiligen Arbeitsalltag eingesetzt werden kann.
Ja, hoffentlich nicht einfach ersetzt werden kann. Scholle AI arbeitet bereits mit Partnern wie Harvard zusammen und bietet KI-Intensivkurse an, die von Lernenden aus Unternehmen wie der Bank of America, NASA, Oracle, Microsoft und Apple genutzt werden. Zusätzlich pilotiert das Unternehmen seine personalisierte Lernlösung mit Schweizer Unternehmen, Swisscom, Decathlon, Coop und so weiter und so fort. Also eine Pre-Seed-Company mit definitiv starker Early Traction, und das behalten wir auf jeden Fall im Auge.
Machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Zürich. Unsere letzte Transaktion von heute kommt aus dem Bereich Supply Chain Transparency. Heilixa hat eine 2 Millionen Euro Pre-Series A-Runde abgeschlossen. Die Runde wird von Wirth und der Zürcher Kantonalbank angeführt mit Beteiligung des impact-orientierten 212 Next Fund. Ergänzend dazu erhält das Unternehmen weitere Mittel aus dem Temasek Trust Amplifier Program.
Ja, Heilixa wurde im 2016 bereits als Spin-off der ETH Zürich gegründet und sie entwickeln eine patentierte DNA-basierte Technologie zur physischen Rückverfolgbarkeit von Materialien. Klingt ja nicht schlecht. Dabei werden einzigartige DNA-Marker direkt auf Produkte oder Rohmaterialien aufgebracht, die sämtliche Verarbeitungs- und Behandlungsschritte entlang der ganzen Wertschöpfungskette überstehen sollen. Durch Tests entlang der Supply Chain kann dann überprüft werden, ob das ursprüngliche Material wirklich das korrekte Material ist, das im Endprodukt enthalten ist.
Ja, die Tech dient als physischer Herkunftsnachweis und wird eingesetzt, um Aussagen zu Ursprung, Nachhaltigkeit und Echtheit von Produkten zu verifizieren. Laut Unternehmen wird die Lösung bereits in verschiedenen Branchen genutzt, darunter Textilien, Edelmetalle oder Edelsteine. Traceability-Daten unterstützen Marken dabei, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Risiken wie Betrug und Fälschungen zu adressieren.
Ja, das Unternehmen hat bereits die kommerzielle Nutzung erreicht und erwirtschaftet gemäß ihren eigenen Angaben bereits siebenstellige Umsätze. Sie haben mehrjährige Verträge mit führenden Mode- und Textilmarken abgeschlossen. Die nun abgeschlossene Finanzierung soll für die internationale Expansion, gezielten Teamaufbau, den Ausbau des Angebots sowie eine engere Zusammenarbeit mit Textilmarken und Supply Chain Partnern verwendet werden.
Ja, gemäß dem CEO Patrick Strumpf ermöglicht die Finanzierung den Ausbau in den Bereich Anti-Counterfeiting und soll Heilixa dabei unterstützen, die steigenden Anforderungen an Transparenz und Rückverfolgbarkeit global zu adressieren. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Nächste Woche kommen wir wieder mit einer Deal-Folge, mit den besten Deals vom Januar 2026. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.